Dieses Audiobook wird Ihnen präsentiert von Audible. Audible, clever lesen, einfach Zeit sparen.
Daenerys. Dany frühstückte unter dem Dattelpflaumenbaum, der in dem Terrassengarten wuchs, und sah ihren Drachen zu, die einander um die Spitze der großen Pyramide jagten, auf der einst die riesige Bronzeharpie gestanden hatte. In Meereen gab es eine ganze Reihe von Pyramiden, von denen jedoch keine so groß war wie diese. Von hier aus konnte sie die ganze Stadt überblicken, die schmalen, gewundenen Gassen und die breiten Ziegelstraßen, die Tempel und Kornspeicher, die Hütten und die Paläste, die Bordelle und die Bäder, Gärten und Zierbrunnen, die großen roten Kreise der Kampfarenen. Und jenseits der Mauern lagen das zinnfarbene Meer, der sich schlängelnde Skhazatan, die trockenen braunen Hügel, die verbrannten Obstgärten und verkohlten Felder. Hier oben im Garten fühlte sich Dany manchmal wie ein Gott, der auf dem höchsten Berg der Welt thronte.
Fühlen sich alle Götter so einsam?
Einige bestimmt. Missandei hatte ihr vom Herrn der Eintracht erzählt, den das friedliebende Volk von Naht verehrte. Er war der einzige wahre Gott, behauptete ihre kleine Schreiberin, der Gott, der immer war und stets sein werde, der Gott, der Mond und Sterne und Erde erschaffen hatte und dazu alle Geschöpfe, die darauf lebten.
Armer Gott der Eintracht.
Dany bemitleidete ihn. Es musste schrecklich sein, für alle Zeit allein und nur von Horden von weiblichen Schmetterlingen umgeben zu sein, die man mit einem Wort erschaffen oder vernichten konnte. Westeros besaß immerhin 7 Götter, obwohl Viserys ihr erzählt hatte, einige Septone seien der Meinung, diese 7 seien nur Aspekte eines einzigen Gottes, 7 Facetten eines Kristalls. Das war einfach verwirrend. Die roten Priester glaubten an 2 Götter, hatte sie gehört, die bis in alle Ewigkeit Krieg gegeneinander führten. Das gefiel Dany sogar noch weniger. Sie wollte nicht für alle Ewigkeiten kämpfen. Missandei servierte ihr Enteneier und Hundewurst, dazu einen gesüßten Wein, der mit Limettensaft vermischt war. Der Honig zog die Fliegen an, doch eine Duftkerze vertrieb sie wieder. Die Fliegen waren hier oben nicht so lästig wie in der übrigen Stadt, hatte sie bemerkt, und das gefiel ihr an der Pyramide.
»Ich darf nicht vergessen, etwas gegen die Fliegen zu unternehmen«, sagte Dany. »Gibt es viele Fliegen auf Naht, Missandei?«
»Auf Naht gibt es nur Schmetterlinge«, antwortete die Schreiberin in der gemeinen Sprache. »Noch etwas Wein?«
»Nein, gleich muss ich Hof halten.«
Dany hatte Missandei sehr lieb gewonnen. Die kleine Schreiberin mit den großen goldenen Augen war sehr viel weiser, als man es von einem Mädchen ihres Alters erwartet hätte.
Außerdem ist sie tapfer. Sie musste tapfer sein, um dieses Leben auszuhalten.
Eines Tages hoffte sie, diese legendenumwobene Insel Naht zu betreten. Missandei sagte, das friedliebende Volk mache Musik, anstatt in den Krieg zu ziehen. Sie töteten nicht, nicht einmal Tiere, sondern aßen nur Obst und niemals Fleisch. Die Geister der Schmetterlinge ihres Herrn der Eintracht beschützten ihre Insel gegen jene, die ihnen etwas zuleide tun wollten. Viele Eroberer hatten Naht angelaufen, um ihre Schwerter in Blut zu tauchen, waren jedoch krank geworden und gestorben.
Aber die Schmetterlinge haben ihnen nicht gegen die Sklavenjäger geholfen.
»Eines Tages werde ich dich nach Hause bringen, Missandei«, versprach Dany.
»Hätte ich Jorah das gleiche Versprechen gemacht, hätte er mich dann trotzdem verkauft?«
»Ich schwöre es.«
»Dieses Mädchen ist damit zufrieden, bei euch zu bleiben, euer Gnaden. Naht wird immer da sein. Ihr seid gut zu dem... zu mir.«
»Und du zu mir.«
Dany fasste das Mädchen an der Hand. »Komm, hilf mir beim Anziehen.« Jiki half Missandei, Dany zu baden, während Iri ihre Kleider herauslegte. Heute trug sie eine purpurne Samtrobe und eine silberne Schärpe, dazu auf dem Kopf die dreiköpfige Drachenkrone, die ihr die Turmalinbruderschaft in Quart geschenkt hatte. Ihre Pantoffeln waren ebenfalls silbern, Die Absätze waren so hoch, dass sie halb fürchtete, damit zu straucheln. Als sie fertig angekleidet war, brachte Miss Sunday den polierten Silberspiegel, damit sie sich anschauen konnte. Schweigend starrte Dani ihr Spiegelbild an.
»Ist dies das Gesicht einer Eroberin?«
Sie fand, sie sähe eher aus wie ein kleines Mädchen. Niemand nannte sie bislang Daenerys die Eroberin, doch vielleicht würde das eines Tages ja noch kommen. Aegon der Eroberer hatte Westeros mit 3 Drachen eingenommen, sie dagegen hatte Meereen mit Kanalratten und einem hölzernen Schwanz besiegt.
Armer Groleo.
Noch immer trauerte er um sein Schiff. Wenn eine Kriegsgaleere ein anderes Schiff rammen konnte, warum sollte sie nicht ein Tor stürmen? Das war ihr Gedanke gewesen, als sie den Kapitänen befohlen hatte, ihre Schiffe auf den Strand zu setzen. Die Masten waren zu Rammböcken geworden, und die Befreiten hatten die Rümpfe auseinandergenommen und daraus tragbare Schutzwände, Schildkröten, Katapulte und Leitern gebaut. Die Söldner hatten jedem Sturmbock einen zweideutigen Namen gegeben, und mit dem Großmast der Meraxes, früher Josus Streich, hatten sie das Osttor aufgebrochen. Josus Schwanz nannten sie ihn. Den größten Teil des Tages hatten die erbitterten blutigen Kämpfe angedauert, bis weit in die Nacht hinein, ehe das Holz splitterte und die Bugfigur der Meraxes, das lachende Gesicht eines Narren, das Tor hatte bersten lassen. Dani hatte den Angriff selbst führen wollen, doch sämtliche ihrer Hauptleute hatten das für Wahnsinn gehalten, und ihre Hauptleute stimmten sonst nie überein. So blieb sie also hinter den Kämpfenden und saß in ihrem langen Kettenhemd auf ihrem silbernen. Sie hörte den Fall der Stadt allerdings aus einer Meile Entfernung,